hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist David Simon. Die aufmerksamen Losen-Lohnt-HörerInnen kennen mich wahrscheinlich aus der Folge Ingrid Bergmann. Richtig, ich bin's, der Oberloser aus Babylon, Berlin. Und wie soll ich sagen, einen habe ich noch. E-Castings erfreuen sich ja nicht erst seit Corona zunehmend an Beliebtheit. Zumindest für CasterInnen und RegisseurInnen, denn dadurch bleibt ihnen eine Menge Arbeit erspart. Das behaupte ich jetzt einfach mal rotzfrech und liegt damit vermutlich kolossal daneben. Aber egal, denn darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Neu, beziehungsweise neu für mich, ist das Online-Live-Casting. Wie der Name schon sagt, findet zwar ein direkter Kontakt statt, allerdings nur von Computer zu Computer. Beispielsweise über Zoom oder Skype. Häufig wird diese Form in den Recalls umgesetzt. Die erste Casting-Runde ist dann das klassische E-Casting, bei dem man zu Hause ein Video aufnimmt und anschließend verschickt. Und die zweite Casting-Runde findet dann online live statt. Und genau so war es zuletzt bei mir. Ich hatte eine Anfrage für einen Werbespot eines Schweizer Vergleichsportals. Gut, nicht sexy as fuck, dachte ich, aber den bereitstehenden Geldkoffer, den hol ich mir ab. So war der Plan. Als ich tatsächlich in die zweite Runde kam und den Link zur Videokonferenz anklickte, blieb das Fenster, wo ich den Regisseur hätte sehen sollen, der übrigens außer mir der einzig Anwesende war, schwarz. Er hatte seine Kamera nämlich ausgestellt. So, ich sah also nur mich, hörte jedoch seine Stimme. Hey, nice to meet you. I'm Glenn. I'm the director. My camera is off, but hey, you can imagine that I'm a very beautiful young guy. Okay. Hi, Glenn, sagte ich mir selbst ins Gesicht, denn meine Kamera war schließlich an. Er stellte sich dann mit zwei, drei Sätzen vor und wollte auch gleich beginnen. Dafür sollte ich aufstehen und mich neben meinen Computer stellen. Auf sein Zeichen hin sollte ich dann ins Bild fallen, seitlich ins Bild fallen und dabei sagen. Okay, strange, dachte ich, aber was soll's, der Geldkoffer, ja, der wartet nicht ewig. So, ich gehe also aus dem Bild, stelle mich neben den Laptop und höre plötzlich ein unfassbar lautes And Action! Okay, gut, damit war wohl ich gemeint. Ich falle also seitlich ins Bild, sehe währenddessen mich selbst auf dem Bildschirm und sage Perfect, brilliant, yeah, very cool, yeah, cool. Okay, let's try another one. Okay, please think about slow motion, okay? Slow motion. You start with a U fast and then you become slower, okay? Okay, slower. Okay, nicht so, slow motion. Yeah, 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 just do it, just do it. Okay, also das U sollte schnell beginnen und dann langsamer werden. Okay, gut, also ich gehe wieder aus dem Bild raus und höre wieder And Action! So, ich wieder fallend. Lande auf dem Boden. Yeah, perfect, 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 yeah. Yeah, but you have to start higher, yeah, higher, okay? Think higher, higher. Okay, gut. Also ich sollte also höher beginnen und dann tiefer werden. Okay, ich also wieder raus aus dem Bild. And action! Bums, auf dem Boden gelandet. Das Schlimmste dabei war, wie ich mir jedes Mal wieder und wieder auf dem Bildschirm beim Losen zugucken musste. Direkter Blickkontakt zu mir selbst. So, das Casting, es ging eine halbe Stunde. Was ich mir tatsächlich nicht erklären kann, ist, warum ich den Job allen Ernstes bekommen habe und den Geldkoffer abholen durfte. Tja, und jetzt wünsche ich zur 50. Folge allen Beteiligten ein festliches Toi, Toi, Toi and Action!
Herzlich willkommen bei Wofür es sich zu losen lohnt, der 50. Ausgabe des Super Lucy Podcasts. Mein Name ist Lisa Jobt.
Und mein Name ist Johannes Lange.
Vielen Dank, Davy, du alter Evergreen, für diese sehr gute Geschichte schon wieder. Man kann sich gleich damit identifizieren, wie, also die Schamesröte treibt es einem gleich ins Gesicht, Johannes, oder? Dass man sich selbst dann noch in der Selbstansicht bei Zoom ins Gesicht gucken muss, wie man so einen Affen macht.
Ja, ist sehr gut beschrieben, auch von den Perspektiven, um da tatsächlich nochmal an diese peinliche Berührtheit auch aus der Entfernung kommen zu können. Also wirklich treffend gemacht. Genauso muss diese 50. Folge auch anfangen, denn wir haben noch ein paar andere sehr gute Anekdoten heute im Sack. Und ja, wie versprochen, oder haben wir es eigentlich versprochen oder angesagt? Ich weiß gar nicht, war das ja heute der Plan. Wir lehnen uns eigentlich zurück und lassen euch zu Wort kommen und kichern und lachen und gucken mal, was uns da so einfällt, nachdem ihr gesprochen habt und von eurem Losen erzählt habt. Und danke, David Simon, dass du mal wieder einen ja, fulminanten Anfang gemacht hast. Du loost ja nicht, hoffentlich nicht mehr als andere. Das stimmt ja irgendwie auch nicht, aber irgendwie.
Kann er es am besten erzählen?
Ja, am besten oder auch einfach, ja, das ist einfach ja auch sein komödiantisches Talent auf eine gewisse Art und Weise, dass man sich David Simon so gut beim Losen vorstellen kann. Ich glaube, das ist das,
Ja.
mit ihm mitschwitzt da bei Ingrid Bergman und den Text so mitvergisst und so. Ja, das ist ja, das ist eine Fähigkeit, die uns ja nun auch schon, die ja auch viele ZuschauerInnen von uns zum Lachen gebracht hat, ja.
An dieser Stelle noch einmal den Hinweis darauf für die neuen Patreons, die wir begrüßen dürfen. Hört euch doch die Folge Ingrid Bergmann an.
Ja, sehr gut. Und
Johannes, machen wir weiter mit ein paar Glückwünschen, die uns zugesandt wurden.
Glückwünsche und einer ja.
Glückwünsche, coole Sau und eine Anekdote. Herzlich willkommen, Julia Klavon.
Hallo, hier ist Julia Klavon. Ja, liebe Lisa, lieber Johannes, ich möchte euch gerne zu euren 50 Podcast-Folgen gratulieren und ich möchte mich gerne auch bei euch bedanken. Und dazu wird es jetzt kurz mal ein bisschen schmalzig, weil, ja, euer Podcast ist mir zu einer Zeit begegnet, in der ich mich innerlich eigentlich so ein bisschen schon vom Stadttheater verabschiedet hatte. Aber als ich euch dann zugehört habe, habe ich gemerkt, ich bin ja mit meinen Gedanken zum Theater gar nicht alleine, da gibt es noch andere, die denken ähnlich wie ich, die wollen die gleichen Veränderungen, die haben die gleichen Einstellungen und Werte. Und ich fand das so toll, dass ihr die kritischen Dinge auch immer positiv und konstruktiv formuliert habt. Und da ist so langsam wieder die Hoffnung in mir gewachsen. Vielleicht macht Stadttheater ja doch wieder Spaß oder kann Spaß machen. Und ihr habt mich mit eurem Engagement so angesteckt und begeistert, dass jetzt aus einer stillen GdBA-Mitgliedschaft ein begeistertes Beiratsmitglied geworden ist. Und ja, mir macht die Arbeit dort wahnsinnig viel Spaß mit so vielen Gleichgesinnten. Und deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Aufwecken und Entflammen. So, das war jetzt der schmalzige Teil. Jetzt wolltet ihr noch ein paar Anekdoten. Jetzt habe ich überlegt, ich kann mich gar nicht entscheiden. Also entweder erzähle ich die Anekdote, wie ich eingesprungen bin ohne Probe oder von dem Regisseur, der in der Endprobenwoche gesagt hat, so kann ich nicht arbeiten, ich reise ab. Ich dachte immer nur, das gibt's in Büchern, aber das ist tatsächlich passiert. Oder die Anekdote, als wir in Marsmännchenkostüm nach der Generalprobe eines wirklich schlimmen Stückes alle in der Kantine einen Lachanfall bekommen haben, weil wir einfach nicht fassen konnten, dass wir dieses Stück jetzt wirklich spielen, das schlechteste Stück aller Zeiten. Oder die Anekdote, warum ich überhaupt in die GdBA eingetreten bin. Ich hatte damals durch eine etwas unklare Kommunikation zwei sich überschneidende Verträge, was zur Folge hatte, dass ich morgens eine Schulvorstellung in Berlin spielen musste, danach zum Flughafen düsen musste, mit einem winzigen 12-Personen-Flugzeug in die Schweiz fliegen musste und dann noch mit dem Zug weiter nach Liechtenstein, dort eine Umbesetzung proben, spielen und nachts wieder zurück nach Berlin fliegen musste, um am nächsten Tag wieder eine Schulvorstellung von Romeo und Julia zu spielen. Und ich glaube, ich bin noch nie so überzeugend auf der Bühne gestorben wie an diesem Tag. Also mein Magen war jedenfalls von diesen schlaflosen Nächten und dem sehr klapprigen Flugzeug so nachhaltig beeindruckt, dass ich seitdem GdBA-Mitglied bin und alle meine Verträge, besonders die unklaren, durchsehen lasse. Und jetzt noch eine kleine coole Sau. Ich kann wirklich nur empfehlen, alle mündlichen Gespräche mit Leitungspersonen noch einmal schriftlich zusammenzufassen und sich dann auch schriftlich bestätigen zu lassen. So. Das war's von mir. Und jetzt wünsche ich euch einfach, macht weiter so. Ich wünsche euch alles Gute und uns allen wünsche ich toi, toi, toi.
Ja, danke Julia Klavon für diesen, ja, für dieses diese Maxi-CD aller unserer Formate. Das sind ja, Das ist ja, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Am besten vorne.
Ja, ich weiß sofort, was ich dazu sagen will. Also ich bedanke mich auch herzlich für die Glückwünsche und ich freue mich total, dass der Podcast und das gemeinsame Losen scheinbar dazu führt, dass man auch Lust hat, sich politisch zu engagieren. Und Julia und ich ja tatsächlich zusammen uns ab und zu in Zoom-Meetings treffen. Das ist doch echt cool, dass unsere kleine Schmutzbude hier dann auch zu solchen politischen Ergebnissen führen kann. Und ich wollte sagen, dass ich mich so krass damit identifizieren kann, in einem Marsmännchenkostüm die KollegInnen in der Kantine anzuschauen und alle müssen nur lachen, weil sie denken, wir spielen jetzt wirklich das schlechteste Stück der Welt zusammen. Dieses Lachen aus Verzweiflung und also das kann ich mir so, das habe ich so noch, das auch in, gehabt, da mussten wir, da guckte ich meine Kollegen an, da habe ich extra ein Foto von gemacht, weil ich dachte, das will ich nicht vergessen. Wir hockten zu viert, also ich alleine mit vier erwachsenen, gestandenen Schauspielern, hockten wir in einer Kiste, mit der wir auftreten sollten, in einer großen Pappkiste. Und wir mussten durch eine Tür, durch die wir natürlich nicht richtig gepasst haben mit der Pappkiste, weshalb wir die Pappkiste immer so einmal so schlank drücken mussten, um da durchzukommen. Dabei hatten wir alle Zigarren im Mund und jeder hat noch einen befüllte Plastiktüte mit Helium irgendwo dran gehabt. Ich habe meine an einer Haarsträhne gehabt, dass die dann hinterher so hoch steht. Dazu trugen wir alle Persianer. Das sind aus dem Bauch von Lämmern, von Schafen rausgeschnittene Lammfelle sind das. Persianer. Wirklich wahr. Und daraus macht man, hat man also diese schwarzen, man kennt die aus Humana. Es gibt die zu Tausenden. Oh, und die haben wir getragen und dann guckte ich uns an und alle waren auch immer so, was machen wir hier?
Also ich finde, es klingt gar nicht so schlecht. Also es ist noch nicht gegenläufig zu meinem ästhetischen Theaterverständnis.
Das ist so ein mega kurzer Auftritt gewesen mit so viel Aufwand und so unglaublich unangebunden. Wenn du als Schauspielerin so unangebunden an dem Ding dran bist und einfach nur für Effekte zuständig und dann, also ja, wo die innere Entfremdung so einsetzt, deswegen dachte ich, ja, genau, also dieses entfremdet sein und man denkt, scheiße, jetzt müssen wir die Kacke, die noch 8-mal spielen. Und das ist so eine Zeitverschwendung und ja, also I feel this completely.
Ah, sehr gut, also gab es keine geile Slapstick-Nummer mit 4 oder 5 Schauspielern in einer Plastikkiste, da kann man ja eigentlich viel machen, ne? Gerade wenn es schon damit anfängt, dass man nicht durch eine Tür kommt.
Nein, es war Symbol- und Bedeutungstheater. Ah. Die Regisseurin wollte auch, dass wir Ackermann, der damals Vorstand von der Deutschen Bank war, da war so Zeitung aufgeklebt auf dem Karton und da musste bam, einer mit der Faust durchhauen. Das war Bedeutungstheater,
oh,
wirklich.
Oh Gott.
Horror.
Schlimm. Ja, aber gut. Sollen wir gleich weitermachen?
Ja, gerne.
Es geht nämlich weiter. Wir sind so zackig dran, weil...
Nee, weil du besoffen noch bist von gestern.
Nee, so besoffen. Nee, ich bin nicht besoffen. Bin sehr müde einfach.
Ah ja, deswegen, stimmt, verkatert.
Ich merke auch gerade, wir hätten auch schon... Ich habe auch das Gefühl, mir sind noch nicht so super Sachen eingefallen. Du wirst heute ein bisschen ausgeschlafen als ich. Und,
man muss auch sagen, dass dir gestern, weil du eine Speed-Premiere hattest mal wieder, wo du nicht dein PowerPoint-Acting anwenden konntest, gestern wirklich brilliert hast auf der Bühne in einem Format, wo du schnell reingesprungen bist und auch kurz ziemlich verzweifelt warst. Und da hast du gestern richtig brilliert. Deswegen muss dir heute auch nichts einfallen,
das
Johannes.
Stimmt.
Weil dir ist ja gestern wahnsinnig viel eingefallen.
Gestern ist mir wahnsinnig viel eingefallen. Ja, man kann es ja ein bisschen ausschmücken, weil ich finde das eigentlich, ja, der Ort ist so geil. Wenn ich mir jetzt immer das Bild von dem Konzerthaus in Berlin am Gendarmenmarkt angucke, kann ich es mir noch gar nicht glauben, dass man da jetzt einfach auf dieser, man denkt ja, es ist irgendwie das einer der krassesten Häuser in Berlin. Es hat ja so eine Überwältigungsarchitektur, ne? Schinkel, Berlin, uns gebührt ein Platz an der Sonne, Architektur. Ne? Das ist ja so dieses alte Berlin, was da so noch, das Preußische, was da so mitschwebt und irgendwie dem Volk diese Botschaft mitgeben soll, auch gefälligst groß zu denken und andere im Notfall auch zu unterwerfen. Zumindest meine Interpretation. Also ich bin jetzt kein ausgeschriebener Fan von Architekturen dieser Art, aber sie haben ja jetzt eine andere Bedeutung. Und man kann sich ja freuen, da so einen historischen Kontrapunkt zu setzen, indem man da mit so einem wilden zeitgenössischen Orchester sich freischützt oder die Echos von Utopia da einfach reinkackt in dieses alte Konzerthaus, wo der Freischütz vor 200 Jahren auch uraufgeführt wurde, als es noch das Schauspielhaus war. Es war ja auch mal das Preußische Staatstheater und das eines die erste Adresse der Schauspielhäuser in Berlin. Und da zu improvisieren, zu schreien, sich zu trauen, über Grenzen zu gehen, künstlerisch total selbstverantwortlich aufgrund von konzeptioneller Fehlstellen arbeiten zu müssen, aber dadurch ja dann so eine Eigeninitiative und Kraft zu entwickeln. Wir hatten es heute schon am Telefon und das ist immer etwas, wo ich einfach merke, das ist eine Farbe der schauspielerischen Palette auf meinem Tablett, die am hellsten scheint. So würde ich sagen.
Du hast in der Folge Gaffatanga auch schon mal darüber berichtet, weil du schon mal mit dieser Gruppe in ähnlicher Konstellation gearbeitet hast.
Es ist ähnlich chaotisch zusammengekommen. Aber jetzt mit noch mehr Aufwand, ich musste wirklich zwischen den Stücken anfangen, so einen dramaturgischen Bogen mitzuerzählen und so viel Text gab es dann am Ende auch gar nicht. Gab eigentlich nur so 3 Textblöcke und dann fehlten aber noch 3, also bis gestern.
Erzähl mal ganz kurz, Johannes, wie bist du zu diesem Projekt gekommen und wie war der Grad der Verzweiflung, als du erfahren hast, wie der Grad der Organisation ist?
Zu dem Projekt bin ich ja schon, also aufgrund von der Folge Gaffatanga, hört man ja davon. Und da gab es dann schon den Folgeauftrag, da hatte das Orchester, um was es da geht, schon mal einen Preis gewonnen im Jahr davor. Mit diesem Preis war verbunden eine Produktion am Konzerthaus in Berlin. Oder ich glaube, der damalige Intendant hat die gesehen und gesagt, wer den Preis bekommt, bekommt eine Produktion, oder ihr bekommt eine Produktion, irgendwie war das so, dem wurde das versprochen und das hat jetzt stattgefunden tatsächlich, also 200 Jahre Konzerthaus und da hieß es Freischütz und dann hat der Regisseur oder der sich auch Regisseur nennt, hat gesagt, meinte, die brauchen auch da einen Schauspieler und dann habe ich so, könnte mir gefallen, so mit einem Orchester im Arsch, irgendein Text, Freischütz. Freischütz, da denkt man immer an Wolfsschlucht. Und das Wort Wolfsschlucht, da fange ich ja jetzt schon an, dann zu fantasieren. Oh, geil, ja, Wolfsschlucht und einem Orchester mit so dystopischen Sounds. Das reicht mir eigentlich schon als Setzung, dass man das so und dann verortet in das Konzerthaus. Das finde ich schon geil, irgendwie. Und da habe ich mich da so angemeldet. Und das war dann eigentlich für die auch ganz schnell, auch nach der glücklichen Zusammenarbeit, ganz schnell klar, dass ich da irgendwie auch in Frage komme. Und dann meinte ich, lass aber schön früh anfangen, damit uns das nicht passiert wie jetzt gerade im Radialsystem, damit wir auch schön früh einen Text finden und ich in der Konzeptionsüberlegung auch bis mit einsteigen kann, falls es da vielleicht wieder zu Überforderung kommt, aber an einigen Positionen und ich dann natürlich mit meiner dramaturgischen und Recherchefähigkeit da irgendwie auch unterstützen kann und am besten Fall mir selber auch einen Text schneider, ne? Und es passierte nicht. Ich habe dann irgendwie auch in der Woche, als wir schon hätten proben sollen, habe ich dann irgendwann mal geschrieben, sag mal, findet es denn noch statt? Weil ich steh schon auf der Homepage als Schauspieler und ich hatte irgendwie nichts mehr gehört. Und dann, nee, es findet nichts statt. Ja, wir waren noch eigentlich verabredet die Woche. Ja, es ist alles, die Organisation ist alles so, ach ja, ich bin in 2 Tagen in Berlin. Ah, okay, hatte mir die Woche aber schon so ein bisschen geblockt. Ist jetzt okay, war nicht so ärgerlich, weil ich die Gage, die ich verhandelt habe, auch auf diese Probenwoche schon so mitgedacht habe. Also ist eigentlich so mein Stundenlohn gestiegen. Das ist Und dann, ja, ging's los am Montag treffen. Irgendwie das Gefühl, haben wir einen Text, haben wir nicht einen Text. Nach der ersten Textsichtung wussten wir nicht, ob wir einen Text haben. Und dann war ja schon Dienstag und dann war ja schon nächsten Dienstag der Auftritt. Und ja, und dann vergehen die Tage, ne, schneller als man denkt. Und dann haben wir es irgendwie zusammen.
Das heißt, im Prinzip hast du eine Woche vor dem Gig angefangen zu proben?
Ja, und also zu proben, zu recherchieren, sich Gedanken zu machen, also auch und die Vorgedanken und oder den Text, den es da schon gab, der noch nicht hundertprozentig ausgereift war, um es mal ein bisschen positivistisch auszudrücken, da dran zu arbeiten, ne? Und dann wusstest du, okay, das sind jetzt aber, wären dann doch jetzt schon mindestens 2 Seiten, also A4 Seiten Text, die muss ich auch dann jetzt echt mal anfangen zu lernen, weil ich bin nicht mehr so gut, wie ich mal war, mit der Textlerngeschwindigkeit. Also das war auch so. Wie viel kann ich überhaupt noch was umlegen an dem Text? Weil da müsste ich ja auch einen neuen schreiben, den ich dann auch wiederum lernen müsste. Und also die Zeit hat sich so aufgestapelt, wo man dann irgendwie sagt, okay, eigentlich muss Mittwoch Textlog sein, damit ich am Dienstag nicht das Gefühl habe, ich suche nach Worten auf der Bühne, weil dieses Gefühl will
Ja,
man nun wirklich nicht. Das
klar.
ist das schlimmste Gefühl, was es gibt.
Horror,
Hatte ich aber auch
Horror.
gestern bei der Premiere. So richtig so, la, ich habe auch so richtig doll, richtig alles richtig geil geschrien und dann sagst du einen Satz und merkst schon am letzten Wort, fuck, die Dunkelheit kommt. Und dann läufst du rum, tigerst rum und suchst irgendwie den Text. Das war vielleicht dann auch sogar ansehnlich, weil man ja dann so intensiv nach Text sucht und so.
Doch, wie krass ich das nicht könnte. Zwei DIN A4 Seiten lernen in einer Woche und dann noch performen, das wäre der Text so weg bei mir, alter Schwede.
Ja, das ging
Das ist
dann
meine
noch.
Schwäche.
Ja,
Ja.
total. Also es war am Ende war das wirklich eine ganz. Also es war dann, wir hatten auch gestern erst Generalprobe und da kam erst alles zusammen. Ne? Und ich habe sogar noch, ich glaube, es war sogar gestern oder vorgestern. Ich weiß es gar nicht mehr. Da dachte ich auch noch, habe ich auch noch Text geschrieben, dann wieder umgeworfen. Die Zeiten sind auch durch. Man hatte halt so 1,5 Tage für eine Woche Endprobenzeit, ne? Gestern, wie gesagt, mit Generalprobe, das erste Mal sehen, geht es, weil die Musik ist so geil gewesen. Also auch von Christopher Warner, also auch ein toller Komponist. Das soll hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Und dann reflektieren. Die Erfahrung der Generalprobe, irgendwie, dann waren alle so beschäftigt mit sich, man konnte irgendwie auch dann kein Feedback mehr bekommen. Hat es dann funktioniert? Ja, ich bin beruhigt. Aha, okay, das bringt mir jetzt aber nicht so viel. Was hat denn genau funktioniert? Weil ich habe die Generalprobe auch so
Ach,
gestaltet, ich biete jetzt erstmal an, auch mehr als man vielleicht benötigt und dann vielleicht sagt mir dann jemand, was davon benutzt wird. Das
ja.
passierte dann halt auch nicht so richtig, also musste ich das dann alles selber machen und überlegen. Und dann so in 2 Stunden Meditation sich da irgendwie so aufs Reflektieren, aufs Gleis setzen und dann irgendwie aus den Erfahrungen das Beste machen, um dann die Premiere geben zu können. Nochmal
Was hast du
anders.
noch einen Tag vorher deiner Freundin gesagt?
Also den 8 davor, deswegen habe ich auch nicht so vielen Leuten Bescheid gesagt, eigentlich gar niemanden, weil ich dachte, es wird total mies. Ich habe sogar schon versucht, Leuten wieder auszureden zu kommen, ganz schlimm. Weil dann war ich so, kam ich so nach Hause und habe mich ins Bett gelegt, noch an den Tag vor der Premiere und meinte, so war es noch nie. Es wird, glaube ich, so schlimm. Und hat dann so, war so ganz weinerlich, hat mich so ins Bett gelegt. Ach Gott, oh Gott. Hab so richtig, richtig melodramatisch da einen weggejault.
Und wie wurde es denn dann eigentlich?
Ja, dann wurde es eigentlich richtig toll. Also die Leute, es gab auch so Standing Ovations und so und es war richtig ein toller Applaus. Es war so eine schöne Mischung, weil es waren viele alte Leute da. Und viele sehr junge. Und die Alten, ich glaube, die haben, als es nach 10 Minuten nervös ihr Programmheft ge gefaltet, gedreht und gelesen, haben sich wahrscheinlich gedacht, vielleicht sind sie auch im falschen Saal gelandet. Hier müsste doch Freischütz passieren, weil es hat überhaupt, also mit Freischütz hatte das also wirklich nun gar nichts zu tun. Das ist ja irgendwie auch lustig. Das ist ja auch schön, dem Konzerthaus das so, also das auch so zu brechen. Ne? Das wäre in Wien wahrscheinlich unverzeihlicher geworden als in Berlin, wo man mit sowas ja auch dann irgendwie, wenn man es einen Skandal nennen möchte, war es ja gar nicht, aber ja, was Kleines, Skandalhaftes hatte. Aber das war ein ganz toller
Oder was
Applaus.
Progressives hatte.
Progressives kann man ja, genau,
Ja,
Skandal.
ja.
Progressiv, für mich ist immer noch
Ja.
progressiv ein Skandal. Ja,
Ja.
zumindest der Intendant kam zu mir. Ist ja zwar nicht unser Schauspielintendant, nicht unsere Riege, Konzerthaus, klar,
Ja.
aber war mal ein Schauspielhaus, reicht mir. Und der kam ganz, ganz, ganz euphorisch zu mir gelaufen und wollte mich unbedingt nochmal sprechen, dass das ganz großartig fand, was ich gemacht habe und dass er das total genossen hat und dass er das so. Also, ja, das irgendwie total beeindruckend fand, wie ich mich da so reingewunden habe in die Musik und wie ich das da so zusammenbekommen habe und wie klar ich das Publikum adressiert habe und die da auch so eine unangenehme Stimmung der Zuordnung meiner Sätze irgendwie erzeugt habe und dass das irgendwie ganz interessant fand. Und er wollte sagen, aber nicht so laut, oder darf man das sagen, der Brandauer war auch die Spielzeit da. Und das hat er gesagt, das fand er ganz schlimm. Hat er nicht gerne gesehen. Er meinte, und sie haben das mal gezeigt, wie das geht, weil der hat auch dann zu Musik Schauspiel gemacht und das ging gar nicht. Und sie haben das ja, und der hätte das mal bei ihnen gucken müssen, wie man das macht. So. Und das fand ich dann schon ganz gut, muss ich sagen. Also so ein Intendant, das ist ja einmal ein gutes Wort, reicht ja einfach auch erstmal. Aber von jemandem aus der Hochkultur auch in so einen Vergleich gesetzt zu werden, das ist mir auch lange nicht mehr passiert.
Also oh, so Johannes, einfach so ein, das hast du verdient, Mann.
Ja, weil es auch einfach so ein Risiko war. Und das ist eben das Risiko, und was man merkt, was man aus dem, wie man im Risiko diese Selbst, diese Arschrettung, ne? Also die Selbst, ja, die Selbstarschrettung, das sind einfach die geilsten, ja, Energien, und das gönne ich, ja, und ich, das ist auch vielleicht der Tipp, weil.
Haben wir es nicht in der Folge Arschrettung sogar besprochen, die nach Gaffatanga kam?
Ach.
Die Folge danach hieß nämlich Arschrettung tatsächlich.
Ach nee.
Ich glaube, da ging es dann um das PowerPoint-Acting. Ja, ja, vielleicht ist es die Folge danach.
Siehst du,
aber erzähl weiter.
Ja, ja, genau. Wir haben das alles schon mal gehabt, aber nochmal den alten Kaffee aufgebrüht, schmeckt ja auch manchmal. Und vielleicht ja auch der Tipp, man weiß, man kann sich ja gar nicht danach sehnen, in einen Arbeitszustand zu kommen, der so risikobehaftet ist und so viel Eigenverantwortung abverlangt. Das gibt es bei uns ja in der Regel der abhängig Beschäftigten kaum. Und aber trotzdem ist das ein total lohnenswerter Weg, und ich gönne das jedem, da mal wieder in ein Projekt zu kommen oder etwas zuzusagen, von dem man weiß, das könnte vielleicht auch in die Hose gehen, aber vielleicht liegt es an mir, das irgendwie zu retten, oder ich weiß nicht genau, wie ich den Tipp noch formulieren kann, aber ich will, dass ich jedem gönne, in dieses Aufbrechen der eigenen Fähigkeiten zu kommen, weil man ist ja so oft weisungsgebunden, sagt popligen kleinen Scheißtext, ist mit ich mache am besten gar nichts zufrieden und guckt ein bisschen mit leerem Blick in die Kamera und freut sich schon, dass man keine Grimasse gezogen hat, oder muss auf der Probe immer Sachen immer wiederholen, bis es jemandem gefällt, ne, weil der das irgendwie so sehen möchte und
ja,
so.
Ja, ja,
diese
ja,
Zustände, wo man sich manchmal fragt, warum mache ich diesen Beruf eigentlich? Was ist genau meine Aufgabe? Und dann diese, das ist ja auch eine Facette unseres Berufes, diese in diese künstlerische Selbstbegegnung zu kommen, durch auch sich ein bisschen ausliefern und auch zu merken, denn die Panik, die dann kommt, die unvermeidlich ist, die einfach in diesen Überlebenskampf umzulegen, weil das ist doch das Spannendste, was du gerne auf der Bühne siehst. Wenn es gibt ja dann so Stücke, wo man sieht, okay, hier kämpft gerade der Schauspieler, die Schauspielerin, die kämpft gerade, weil das Eis ist einfach dünn, auch durch die Inszenierung und vielleicht auch bewusst. Und jetzt wird hier ums Überleben gekämpft, ne, damit das Ding einfach nicht runterfällt,
ja,
und nicht aufhört. Und das ist doch immer das Geilste auch, wenn man das sieht.
Ja, ich.
Da bist du ja auch, da bist du auch so geil.
Yes. Ja, das ist auch mein Element. Wenn es gefährlich wird und nicht gefällig und wenn man nicht versucht, den Probenergebnissen hinterherzuarbeiten, wo es mal geklappt hat auf der Probe und dann achtmal wieder nicht mehr, sondern wo man alle Sinne anschmeißen muss, um in dem Moment, in der Sekunde etwas zu erleben und etwas nach außen zu pressieren. Ja.
Pressieren, ja. Genau.
Ja. Ja, geil. Das ist eine Winner-Story. So you made out of the losing story a big winner-story.
Ja, und wenn du das schon in Englisch sagst, dann muss das noch mal ernster gemeint sein.
Ja, immer wenn ich ernst bin, rede ich Englisch.
Ja.
Ja, super geil. Wen haben wir denn jetzt hier als nächstes auf unserer Geburtstagshitliste?
Genau, das war jetzt auch genug aus unserem Leben. Oder aus meinem Leben jetzt. Vielleicht willst du ja auch aus deinem Leben noch berichten, aber.
Nee, ich habe heute auch noch ein schönes O-Tönchen aus meinem Leben mitgebracht.
Oh, toll.
Aber das ganz zum Schluss, ja.
Sehr gut. Okay, dann Bühne frei für Johann Christoph Laubisch.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Johann Christoph Laubisch. Ich bin vieles. Was genau ich bin, könnt ihr wahrscheinlich übers Internet rausfinden. Aber ich bin vor allem ein großer Fan, nicht nur vom Fußballclub Eisern Union, sondern auch vom Podcast Wofür es sich zu losen lohnt von Lisa und Johannes. Und ich freue mich, eine kleine Theateranekdote zu erzählen. Denn es begab sich zu einer Zeit, dass ich in den sächsischen Landen als Schauspieler engagiert war. Und wie das so ist an einem Theaterbetrieb, muss man gerade zur Weihnachtszeit das Märchen spielen, das alljährlich geliebte Weihnachtsmärchen. Wir hatten die Schneekönigin auf dem Plan. Für alle, die Schneekönigin nicht kennen, eine ganz, ganz kurze Inhaltsangabe. Es geht um Gerda, die ihren besten Freund Kai an die Schneekönigin verliert. Und die Schneekönigin nimmt sich Kai mit auf ihr Schloss, weil sie dort so allein ist. Und ich habe auf jeden Fall Kai gespielt. Und ganz am Ende der Geschichte kommt Gerda in dieses Schloss und findet Kai nach einer ganz, ganz langen Suche wieder. Und Kai ist aber verzaubert worden von der Schneekönigin und hat eine sehr wichtige Aufgabe bekommen, nämlich aus Eisscherben das Wort Ewigkeit zusammenzulegen. Nun muss man wissen, dass im Theater man diese Vorstellung sehr, sehr oft spielt. Märchen werden bis zu 30, 40 Mal zur Weihnachtszeit gespielt und ich glaube, es war ungefähr die 20., 25. Vorstellung. Man war relativ durch und man spulte ab einem gewissen Punkt nur noch ab und fragte sich auch teilweise bei Sätzen, die man auf der Bühne gesagt oder gespielt hat, hä, habe ich die nicht gerade eben schon mal gespielt? Naja, wie dem auch sei, war es trotzdem so, dass diese Inszenierung darauf ausgelegt war, dass am Ende Gerda an dieses Schloss kommt und Kai fragt, Kai, was machst du denn da? Komm mit, wir müssen hier abhauen. Und Kai antwortet immer wieder, ich habe eine sehr wichtige Aufgabe bekommen. Ich muss aus diesen Eissplittern das Wort Ewigkeit zusammenlegen. Nun war diese Inszenierung, naja, sagen wir mal, recht unglücklich gewählt, was die Inszenierung dieses Zusammenlegens der Eisscherben, ja, betraf. Und auf jeden Fall waren diese Eisscheiben aus Plexiglas. Und ich musste die auf dem Boden zusammenlegen. Und die waren auch völlig wahllos geschnitten. Das waren Dreiecke, Vierecke. Man konnte daraus kein Wort Ewigkeit legen. Was natürlich auch nicht gewollt war. Aber es war auf jeden Fall auch in keinster Weise irgendwie so realistisch, dass die Kinder das greifen konnten, für die man das letztendlich gespielt hat. Und diese Szene, die lief so ein bisschen im Loop, weil immer wieder Gerda sagt, Kai, du musst mitkommen, ich muss dich retten, ich muss dich retten. Und ich sage immer wieder, ich habe eine sehr wichtige Aufgabe bekommen. Ich muss aus diesen Eisscherben das Wort Ewigkeit zusammenlegen. Und Gerda wieder, bitte Kai, wir müssen hier weg. Und ich so, nein, warte, ich muss erst die Aufgabe erfüllen. Und nachdem ich das dritte Mal gesagt habe und auch wirklich inszenatorisch nur 2, 3 von diesen Plexiglasscheiben hin und her geschoben habe, sagte ich wieder, ich habe eine sehr wichtige Aufgabe bekommen. Ich muss dieses Wort zusammenlegen. War ein kleiner, recht korpulenter Junge in der ersten Reihe, der mit eingeschränkten Armen vor mir saß. Ich hatte ihn genau im Blick, beziehungsweise genau aus dem Augenwinkel konnte ich ihn sehen. Und er sagte daraufhin, du hast noch gar nicht richtig angefangen, du Vollidiot, du bist richtig blöde. Ich musste mir das Lachen auf jeden Fall sehr verkneifen, weil, wie das so oft bei Kindern ist, sie haben meistens in ihren impulsiven Handlungen und in ihren impulsiven Worten sehr recht. Guckte die Kollegin nur an und verkniff mir das Lachen. Und ja, das war meine Theateranekdote. Vielleicht gerade jetzt zur Weihnachtszeit doch nochmal ganz schön. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Ich wünsche weitere 50 Folgen von Wofür es sich zu losen lohnt und wünsche euch viel Spaß bei diesem Podcast und sende ganz, ganz liebe Grüße. Tschüssikowski.
Herzlichen Dank, Johann Christoph Laubisch von unserem KollegInnen-Podcast Spielplatz, den ihr auch bei Spotify und iTunes hören könnt. Das ist... Ich liebe das beim Märchen.
Ja.
Wenn die Kinder, ich habe ja am liebsten die mit dem abgeklebten ein Auge, die so in der ersten Reihe sitzen.
Die Tobias, ja.
Und wenn die dann da so reinquatschen, das ist doch einfach schön. Es gruselt mich gleichzeitig, wenn Johann sagt, wie oft man das spielen musste. Und gleichzeitig habe ich es auch total geliebt, Märchen zu spielen.
Ja.
Wir hatten an der Schauspielschule im zweiten Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich das in den Schauspielschul-Podcast-Folgen erzählt habe, mussten wir Märchen spielen, was wir uns selber ausdenken mussten. Und ich weiß auch irgendwie nicht mehr, worum es geht. Der Fernseher hat die Kinder verzaubert und die Kinder müssen entzaubert werden und sollen wieder mehr Märchen gucken, irgendwie sowas. Und dann hieß es, dann wir so, waren die Figuren aus dem Märchenland, die halt so völlig aus dem Häuschen waren und Rettung organisieren mussten. Und dann haben wir gesagt, so, was brauchen wir denn jetzt als nächstes? Als nächstes brauchen wir einen Köder. Ja, genau, Kinder, wisst ihr vielleicht, wo wir einen Köder herbekommen? Und dann zeigte ein Kind, ich habe ja in Leipzig studiert, zeigte auf den Wolf und sagte, nehmt doch da den Köder, den Löwen. Und aus Köder den Köter zu machen im Sächsischen. Das hat uns zum Zusammenbruch gebracht und das ist bis heute ein Witz, den alle, die dabei waren, auch noch können, den Köder.
Den Köder.
Ja, ja, den Köder.
Das ist wirklich, das ist einfach, es gibt ja viele Theatergeschichten, aber ich glaube, der wirkliche, der Klassiker ist die, man hat das Weihnachtsmärchen geschrubbt und eine lustige Begegnung mit einem Kind währenddessen gehabt. Ne? Also ich glaube, ja, fast ja, jeder hat eine dieser Geschichten in seinem, an seinem Schlüsselbund der Theateranekdoten. Deswegen danke ja auch für diesen, für den klassischen Einschub. Gerade zur Weihnachtszeit total richtig, da mal eine gute alte Weihnachtsmärchen-Geschichte zu hören. Also da gibt es ja, ja, oh, wir haben schon so viele gute gehört und sie sind immer gut. Ne? Und das Geile ist, das sind auch die Theateranekdoten, die kannst du auch richtig in die Welt tragen. Die finden alle lustig, gerade auch dann so Eltern oder so auch. Ne? Das ist dann immer, oder Leuten so Theater so nahe zu bringen, dann erzählt man halt so eine Weihnachtsmärchengeschichte. Oder
ja, die Kinder sind ja also in dem Raum, alle spüren es dann ja auch. Also ein Kind sagt was und dann spüren alle, dass das lustig ist, weil es auch frech ist, dass was gesagt wurde oder so, ne? Also
total.
Und es entfährt den Kindern ja meistens aus dem purem Inneren heraus. Mhm. Aus der Anteilnahme entfährt es ihnen. So,
total,
ne?
Ja. Ach, ja, die Schneekönigin. Schön, da mal wieder hingereist zu sein. Das war ja auch mein erstes Weihnachtsmärchen.
Und du hast da den Troll gespielt? Den, ich erinnere mich.
Da gibt es einen
dunkel.
Troll. Das war so eine komische Textfassung. Die wurde so ein bisschen zusammengeklaubt.
Ja.
Aus so einem eigenartigen Cartoon. Ich weiß gar nicht, ob ich das so laut sagen darf. Der in Oldenburg.
Ach, googelt ja keiner mehr.
Genau. Ich weiß ja nicht, wie das da mit den Rechten war. Aber ich habe dann zufällig diesen Cartoon gefunden und dachte, ach, da kommt der Text, das Text, also das Libretto kommt also daher, weil der Troll ist ja eine Figur, die jetzt nicht unbedingt bekannt ist in dem Hans-Christian Andersen Märchen. Mhm. Und Peiko, der Troll, ja genau, das war irre, weil das war natürlich auch erst das Weihnachtsmärchen und dann dicken Wanst umgeschnallt, Felljacke, ne, Bart.
Schön dick. Dann schön schwitzen.
Eine riesen Perücke mit allem Schikan, das war natürlich... ich glaube, wahrscheinlich war ich so dünn wie noch nie. Wir haben ja auch, glaube ich, das war noch, ich weiß gar nicht, waren wir über 30? Da haben wir auch schön dann so ganz viel, echt wahnsinnig viel damals noch gespielt. Dann haben die das ja angefangen, so ein bisschen einzudampfen. Aber zum Glück nicht dreimal. Es gibt ja Theater, der wird dreimal Weihnachtsmärchen gespielt am Tag. Ne?
Ja, ich erinnere mich auch, wie viel ich gegessen habe nach dem Märchen, wie viel Kalorien ich zu mir nehmen musste, weil das auch immer dann immer sehr körperlich war. Mhm. Und du hast ja recht, man hat da noch die dicken, fetten Kostüme an und schwitzt und so. Und ja, und hat auch eh einen großen Märchenspielstil drauf. Da verbraucht man ja auch noch mal extra. Mhm. Ja, ich weiß noch, wir haben, was war das denn? Von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen. Mein erstes Stück auf der großen Bühne in Leipzig gespielt. Und ich war die Prinzessin, die dann von dem Unhold zum Showdown gefangen wurde und am großen Fluggeschirr hochgezogen. Und damit ich das Fluggeschirr auf der offenen Bühne angezogen kriegen konnte und der Zauber nicht verloren geht, stand, glaube ich, sogar David Simon, unser Ansager heute, hatte so eine große Hand als Kostüm, die er war. Ich glaube, es gab zwei Hände und die mussten dann halt so vor mir sein, damit hinten die Techniker mich wirklich einklinken konnten ins Fluggeschirr, damit ich dann hochfahre. Ich weiß sogar nicht, waren wir auf der Drehscheibe da auch noch? Vielleicht erinnere ich das falsch. Egal. Auf jeden Fall war da richtig viel Wuhling auf der Bühne und viel Action und ich fand es halt affengeil natürlich, in Gefahr zu sein und Fluggeschirr hochgezogen zu werden und dann zu sagen, Hilfe, Hilfe! Die Energie geht weg oder irgendwie sowas, so Hilfe, 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 hilf mir, wer hilft mir denn? Ich kann nicht mehr. Und bei einer Vorstellung sagt er, ja, okay, kann hochgehen. Und das Fluggeschirr flog nicht hoch. Und es passierte einfach nichts. Und es war klar, die Techniker hinter mir, ich da, die beiden Hände, was machen wir jetzt? Und dann war schon klar, der Prinz kam immer näher. Albo war der Prinz, Albrecht Schuch, man kennt ihn aus vielen, vielen Fernsehfilmen, erfolgreichen Kinoproduktionen und von 1000 Preisverleihungen. Und man wusste, Albo ist schon im Anmarsch, um die Prinzessin zu retten. Und dann ich so, weg, 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 alle weg. Und dann alle weg, Fluggeschirr weg, ab. Und habe ich einfach gefreezed. Und Albo hat gespielt, um mich herum ist ein unsichtbarer Schutzschirm, an den er nicht rankommt. Und die Auflösung war dann halt, dass alle Kinder so eine Melodie singen mussten, womit ich dann vom Theaterhimmel runtergelassen worden wäre und er hätte mich befreit. Und so hat er dann eben gespielt, die Kinder müssen die Melodie singen und er kann ganz langsam durch diesen Schutzschild quasi sich durchbewegen und mich retten. Ah. Und das finde ich eigentlich so eine schöne Geschichte, weil das mal wieder zeigt, Theater ist alles nur Behauptung. Mm. Ne? Also es, wenn ich freeze, reagiert mein Partner, denkt sich in Windeseile was anderes aus und es war sehr, sehr schön.
Ja, natürlich. Und es war halt, natürlich, weil es auch in dem Moment dann tatsächlich passiert ist. Ne?
In dem Moment tatsächlich passiert ist, ja.
Es hat sich dann nicht wie Spielen angefühlt, ja.
Selbiger Albo, ein Jahr später, als wir die Dornröschen gespielt haben und das Schloss in einem 100-jährigen Schlaf versunken ist, hatte einen schönen Dernieren-Gag dabei. Und zwar ist es ja so, ich habe die Königin gespielt und mein Freund Johann war der Küchenjunge. Und du weißt doch, es gibt die Stelle, und der Koch holte aus, um dem Küchenjungen eine Ohrfeige zu verpassen und schlief ein. Und der Koch hatte also die ganze Zeit während des Freezes die Hand oben. Der Küchenjunge hockte auf dem Boden und machte ein erschrockenes Gesicht mit einem aufgerissenen Mund. Ich, als alle hatten, weil sie den Freeze am besten darstellen wollen, so einen leicht geöffneten, aufgerissenen Mund, weil sie gerade in der Sprache oder so am Sprechen waren. Und währenddessen schlich dann also der Prinz in das Schloss, um die Prinzessin zu befreien. Und zur Deniere hatte Albo sich was Schönes überlegt und kam auf die Bühne und musste immer jede Figur einzeln, hier der Koch und da die Königin, was alle schlafen, kann das denn sein? Und dann machte er zack und steckte uns allen ein schönes, fingerdickes Stück Wurstzipfel in den Mund. Durften nicht lachen und waren im Freeze. Und dann die Augen tränten, mir lief das Wasser nur so runter, während wir diese Wurstzipfel im Mund hatten. Und da hatte sogar nur Johann den Wurstzipfel im Mund und ich habe das gesehen. Man erinnert das immer so an das. Es war einfach richtig, eine richtig, richtig geile Idee.
Ja, sehr gut.
Ja, ja. Ach, Entschuldigung, vielleicht ist es nach außen gar nicht so lustig.
Du hast es mir schon ein paar Mal erzählt und ich war schon ein paar Mal dabei, wenn du sie erzählt hast. Deswegen, sie war jetzt nur von den ZuschauerInnen, sonst müsste ich jetzt so. Ich liebe gute Dernieren-Gags. Das wäre auch eigentlich fast mal eine ganze Folge wert. Alle sollen ihre Dernieren-Gags aufsprechen. Aber
ja, voll.
Wir müssen weitermachen.
Der mit dem Wurstzipfel war gut. Ja, genau. Du, apropos Peiko, wir haben doch noch was von Reiko.
Hi, ich bin's, euer Fernsehjogger. Die gewogene Podcast-Zuschauerin kennt mich vielleicht noch. Mein Name ist Reiko Geit, ich bin Schauspieler und Sprecher. Und ich hatte vor einiger Zeit das Glück, das goldene Ticket in der Werbecasting-Lotterie zu ziehen. Ich habe tatsächlich ein Werbecasting gewonnen, zum allerersten Mal. Das war ganz aufregend und spannend für mich. Für einen großen deutschen Treuepunkt-Verteiler. Blau ist er. Ich hatte also einen Dreh in Prag, wurde in ein riesiges blaues Kostüm gesteckt. Von Kopf bis Fuß war ich ein riesiger, großer blauer Ball. Nur das Gesicht guckte raus. Und nachdem ich am Ende des ersten Drehtages eigentlich den bald nahenden Drehschluss immer weiter hinauszögerte durch meine mangelnden Tischtenniskünste, weil mir ständig für den Spot der Tischtennisball irgendwohin versprang, dachte ich zu Beginn des zweiten Drehtages, heute machst du es besser und heute wird ein guter Tag. Ich war also vor der Zeit fertig, Maske ging alles ratzfatz rum und wartete, wie es dann also ist auch beim Dreh, wartete auf den Beginn. Hab mich neben das Catering gesetzt und gewartet, bis meine Kollegin in der Maske fertig war und ich gerufen wurde zum Dreh. Während ich da also wartete, schweifte mein Blick über das Catering und ich dachte mir, ach, so ein kleines Stückchen Kuchen, das gönne ich mir jetzt noch. Blaubeerkuchen. Hab den gegessen, hat eher so medioker geschmeckt, aber hey. Anschließend hieß es, Reiko, auf geht's. Wir drehen 5 Minuten, fertig machen, auf geht's, komm nach oben. Ich noch schnell ins Badezimmer, Hände gewaschen, guck in den Spiegel und meine ganzen Zähne sind blau. Alles ist blau, so blau wie mein Kostüm. Und ich hatte zum Glück noch meine Zahnbürste dabei, hab versucht, die notdürftig das blaue Zeug wegzuputzen. Es ging nicht. Ich hatte in den Zahnzwischenräumen war alles blau und sah beim näheren Hinschauen einfach nur vergammelt und furchtbar und ekelhaft aus. Absolut nicht werbetauglich. Ich bin schuldbewusst wie mit eingeklemmtem Schwanz nach oben zum Set gegangen, bin zum Regisseur, hab ihm nur gemeint, du, ich glaube, wir haben ein Problem, und lächelte ihn an, meine Zähne zeigend. Er hat zum Glück nur gelacht und ist weggegangen und ich dachte, naja, okay, das ist jetzt aber irgendwie keine Lösung. Geh zur Setaufnahmeleitung und zeigte ihm dasselbe. Er kriegt sofort Schweißausbrüche, riesige Augen, rennt los, holt die Maske, 2 Maskenbildnerinnen kommen zu mir, die Augen weiten sich, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, der Setaufnahmeleiter war schon panisch googelnd, was man machen kann. Die Maskenbildnerin ist weggerannt. Schnitt auf ein paar Minuten später, wo mir 2 Maskenbildnerinnen am Gesicht rumfuhrwerken und mit einer Zitronenscheibe mir panisch versuchen, die Zähne zu reinigen und das Blaue aus den Zahnzwischenräumen rauszubekommen. Ich direkt vor Drehbeginn noch mit einer Zitronenscheibe versuche, mir die blaue Farbe von der Zunge abzukratzen. Es war ein furchtbares Bild und ich habe mich wahnsinnig lusig gefühlt. Ja, das für euch. Die Maskenbildnerin meinte am Ende des Drehtages auch, nachdem sich die ganze Aufregung beruhigt hatte und es auch geklappt hat mit der Zitronenscheibe. Also dieser Tipp sei auch mitgegeben, gleichzeitig also auch eine coole Sau für euch. Gegen Blaubeerflecken im Mund hilft Zitronensaft. Und die Maskenbildnerin meinte zum Schluss auch noch zu mir, immerhin hast du jetzt eine gute Geschichte für deine Freunde. In diesem Sinne, liebe Freunde, viel Spaß noch beim Weiterhören und wie immer und für alle Zeit, toi, toi, toi.
Ja, das ist wirklich in meiner Sicht eine gute Geschichte. Das denke ich ja auch immer, wenn mir was Blödes passiert. Das ist eben perfekt für einen Podcast. Vielen Dank, lieber Reiko.
Ja, also ich finde diese sehr herrliche schöne Geschichte. Da will man es gerade gut machen und dann wird man ein kleines Kind, was mit schmuddeligen Klamotten nach oben läuft und man wollte doch gerade los zur Hochzeit. Und
ich finde es auch doppelt lustig, weil ich auch weiß, dass Reiko und mein Mann, wir waren jetzt zusammen in Oldenburg engagiert, besonders gerne einfach zusammen Kuchen genossen haben in der Kantine.
Es gab auch immer sehr, sehr guten Kuchen in Oldenburg und das waren Reiko und Primin haben das auf jeden Fall zelebriert. Ja,
ja, ja. Sehr schön. Johannes, wen haben wir denn als nächstes
auf unserer Geburtstagsliste? Wir bleiben jetzt thematisch im Werbegenre. Das hat sich jetzt so ergeben durch die spontane Umlegung, aber Bühne frei für Lisa Sommerfeld.
Hier kommt eine komplett abgeluste Losing-Story von Lisa Sommerfeld, Dramatikerin und Schauspielerin. Vor ein paar Jahren hatte ich eine Anfrage für einen Werbedreh und Werbedrehs geben ja ganz gut Geld und ich konnte Geld ganz gut gebrauchen. Deshalb habe ich, auch gar kein Casting machen, ich sollte zu den Leuten, die das produzieren, fahren und mit denen einfach reden. Ich habe mich dann schon ein bisschen gewundert, weil dieses Treffen am Flughafen in Düsseldorf stattfinden sollte. Ich habe dann, damit ich an dem Nachmittag frei hatte, alle meine 3 Kinder mit Freunden verabredet und bin ins Auto gestiegen
und losgefahren und es war ein ziemlich krasser Unfall auf der Autobahn. Dann habe ich nochmal bei den Produzenten angerufen und gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich da durchkomme, weil die Autobahn auch teilweise gesperrt war. Und die meinten, ihr Flieger würde erst später gehen, ich soll auf jeden Fall kommen. Und ich bin dann eine Stunde zu spät ungefähr dort angekommen und habe dann diese vier Männer in einer Flughafenbar angetroffen, alle komplett besoffen. Und die stellten sich dann alle vier vor mich hin und schauten mich an und meinten dann, okay, du kannst wieder gehen. Dann habe ich so zu ihnen gesagt, ach so, ich dachte, ihr wolltet mit mir reden. Meinten die, ja, nee, wir wollten nur wissen, ob du aussiehst wie auf dem Foto. Okay, und dann habe ich, ich war dann etwas irritiert und habe dann gesagt, na gut, dann gehe ich wieder. Auf jeden Fall habe ich den Job nicht bekommen, entweder weil ich aussah wie auf dem Foto oder weil ich nicht aussah wie auf dem Foto. Ich weiß es nicht.
Puh.
Krass.
Da bleibt einem das Lachen etwas im Halse stecken.
Ja, krass, was für Arschlöcher. Die könnten, hat man gleich Bock anzuzeigen wegen Mobbing oder so. Ätzend. Ja, vielen Dank, liebe Lisa Sommerfeld, trotzdem für diese Geschichte. Wir haben, man hört das ja, sie ist auch eine sehr erfolgreiche Sprecherin, neben ihren anderen Tätigkeiten. Wir haben in einem Hörspiel auch schon mal zusammengesprochen, tatsächlich.
Ah ja.
Ja, also Wahnsinn. Ja, also, und dann auch noch so vier Typen, die sich das leisten können, jemanden ankarren zu lassen.
Ekelhaft.
Ja, ekelhaft.
Ja, ja, richtig.
Also es ist wie eine Geschichte aus einer längst vergangenen Zeit.
Genau, man hat auch noch gesehen, dass in der Bar drin geraucht werden durfte.
Aus irgendeinem Grund,
gerade bei der Erzählung.
Voll. Mhm. Ja, ja. Ätzend. Ja. Würde man sich das heute noch so gefallen lassen oder ist man so perplex, wenn sowas passiert? Ich weiß es gar nicht.
Ich denke nicht. Also das ist ja eine Form von Verhalten, auch in so ein massives Auftreten. Jetzt wissen wir ja tatsächlich nicht, wie viele Jahre es zurückliegt, ob es 3 oder ob es 12 sind. Das ist jetzt ja nicht ausgemacht. Aber sie hatte ja schon ihre 3 Kinder. Also so lange wird es ja auch nicht her sein können. Oder ich weiß ja gar nicht, wie viele Kinder sie am Ende hat, aber
3 hat sie doch gesagt.
Ja, aber da hatte sie 3. Also wenn sie jetzt 3, also wenn es jetzt 10 Jahre, also genau, wissen wir einfach nicht, müssen wir nochmal nachhaken, können wir nur spekulieren. Aber das wäre auch, was ich sagen wollte. Ich glaube, könnte man ziemlich schnell durchschießen, dass das als so Verhalten für eine Firma, die sind ja für eine Firma dann im Auftrag, ja, oder wenn die auch zu rufschädigend wäre.
Ja, genau, man würde heute dann eine Mail schreiben und das mitteilen, ja, ne, dass das würde, passiert ist.
Oder noch im Auto ein Video aufnehmen und das posten. So, was
ja,
grade,
weiß
was,
ich nicht.
Deshalb hätte man ja schon oft immer so erlebt, was gerade einem so passiert ist. Oder darüber schreiben in den sozialen Netzwerken oder so. Ne? Und Finger weg von dieser Firma, wenn die vielleicht auch ein Casting von euch anfragen. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, es klingt nach einer alten Zeit. Und das ist ja schon mal gut, dass man denkt, das ist irgendwie schon lange her. Und wenn es auch nicht lange her ist, ist es gut, dass es sich so anfühlt, als wenn es sehr lange her sein müsste.
Ja, total, voll. Also herzlichen Dank, liebe Lisa, für diese unangenehme Anekdote. Die ist hier sehr gut aufgehoben in diesem unangenehmen Podcast.
Ja, unangenehmes Verhalten von unangenehm oder von nicht unangenehm, ich weiß ja nicht, von Männern. Haben wir gleich eine nächste in der Pipeline. Mein alter Freund Tom Bartels, mit dem ich die ersten Schritte auf der Bühne unternommen habe, hat uns auch eine kleine Anekdote mitgebracht.
Bühne frei für Tom Bartels.
Ja, und zwar hatten ich und meine männlichen Kommilitonen damals von der Schauspielschule aus unser erstes Vorsprechen, also mein erstes Vorsprechen überhaupt. Und das hat man halt gemacht. Ich bin reingegangen, meine 3 anderen Kommilitonen warteten draußen. Ich fing an zu spielen und nach ungefähr 10 Sekunden ging der Intendant einfach raus. Und danach hat der Hausregisseur mit mir weitergearbeitet. Und nach dem Vorsprechen bin ich quasi rausgegangen und meine Kommilitonen rannten auf mich zu und meinten, was passiert sei, weil besagter Intendant sitzt in der Kantine und isst sein Schnitzel. Und ich meinte nur, naja, Also es kann gut sein, dass ich so schlecht war, dass er einfach nach 10 Sekunden gesagt hat, ich habe Hunger, ich gehe jetzt ein Schnitzel essen. Andere meinten, er hatte Probe und musste vorher noch schnell was essen. Tatsächlich hatte sich das Vorsprechen um 1,5 Stunden verzogen nach hinten. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir geschworen, wenn ich noch einmal bei diesem Intendanten ein Vorsprechen haben werde, werde ich ihn ein Schnitzel mitbringen.
Ey, ganz ehrlich, jeder Intendant kann vor dem Vorsprechen sagen, entschuldigen Sie, ich werde zwischendrin einen Termin wahrnehmen müssen. Bitte nehmen Sie das nicht persönlich. Ich wollte nur nicht verpassen, überhaupt mindestens 10 Minuten hier zu sein. Ist das okay für Sie? Das kriegt man hin, das kann man machen. Das weiß ich, weil ich nämlich gerade, Johannes, aus einem Vorstellungsgespräch Marathon komme, wo wir wirklich handverlesen unsere Bewerber innen auf Händen getragen haben und uns richtig viel Zeit genommen haben und denen auch nach jeder Runde gesagt haben, dass sie sich überlegen sollen, ob sie, weil sie auch uns kennenlernen, denn mit uns arbeiten wollen und so. Also auch versucht, den Raum so hierarchieflach as possible zu gestalten. Oh, und dann rausgehen. Ich meine, ich hatte das ja auch schon mal erzählt mit dem Chefdramaturg, der dann währenddessen seinen Kaffee trinkt und zu spät reinkommt.
Ich werde bei solchen Geschichten so sauer und ich habe dann so eine Fantasie, weil ich krieg das, ich finde das so krass, diese manchmal einfach Idiotenmenschen, die in so Leitungspositionen kommen und sich einfach in ihrer Schweinefresse-Scheißigkeit nicht irgendwie die Gedanken machen können, anständige Personalführung zu betreiben.
Richtig.
Und
auch,
ich habe es ja schon so oft erlebt, oder einfach man einfach so schwach ist und nicht Leuten irgendwie klare Ansagen machen kann, alles im Hintergrund, in Hinterzimmern, man auf einmal anfängt, nicht mehr miteinander zu reden, weil die Stimmung irgendwie schlecht ist, weil man einfach zu feige und zu schwach und inkompetent ist, richtig normal mit Menschen zu reden, auf einer respektvollen Ebene. Und da wünsche ich mir am liebsten, dass man so Leitungsgehälter konditioniert. Das ist deine administrative Fähigkeit, das sind die 3.500 Euro. So, die nächsten 2.500 Euro bekommst du für deine künstlerische Setzung und die nächsten 2.500 Euro für deine Kompetenz in Personalführung. Und wenn du nachweislich zu dumm bist, irgendwie diese Personalführung auszuführen, dann wird dir das Geld einfach genommen. Weil ich finde das total krass, dass diese Leute bezahlt werden dafür. Die bekommen einen Haufen Geld und dieses Geld ist gerechtfertigt, weil sie diese Fähigkeiten haben müssten und dann so dumm dreist, das nicht zu tun und allen zu zeigen und trotzdem jeden Monat bekomme ich mein Geld, was ich nur deswegen verdiene, weil ich eigentlich diese Fähigkeiten haben müsste, da werde ich so sauer, da würde ich den sofort, ey, du kannst dieser Idiot sein, aber dann bekommst du einfach nur noch 2,8 im Monat, wenn du halt irgendwie deinen scheiß Job nicht machen willst. Dann bleib auf deiner Position, aber du hast dein Geld nicht verdient. Also verdammt nochmal, werde ich so sauer.
Oder LeiterInnen müssen, so wie das auch Zahnärzte oder so machen müssen, Fortbildungen besuchen, um weiterhin akkreditiert zu bleiben. Also um eine Zulassung weiterhin zu bekommen. Du verlierst deine Zulassung, wenn du dich nicht fortbildest als Zahnärztin zum Beispiel. Ja,
das musste hundertprozentig umgesetzt werden. Ja, ich finde das so.
Und das muss man bei Leitung auch machen.
Ich hasse das so sehr, diese Geschichten. Weil da werde ich einfach, da kommt auch mein Klassenneider, da kommt so viel hoch, deswegen bin ich auch so geil sauer gerade. Weil man sieht das ja, diese Leute haben Inkompetenzen und sehen nicht, dass sie das Geld, was sie für ganz selbstverständlich sehen, dass ihnen das zusteht, nur bekommen, weil sie noch mehr Kompetenzen haben müssten, also sich gefälligst auf den scheiß Hosenboden setzen müssten, um diese aufzubauen und nur deswegen ihre Kinder auf die bessere Schule schicken können, nur deswegen irgendwie sich ein Yachten oder ein Segelboot leisten können, nur deswegen halt sich die schöne Wohnung in der Altstadt irgendwie mit Blick auf den Markt leisten können. Das sind die ich kriege da echt die Krise. Und ja, es ist wirklich. Und einige Leute reißen sich so den Arsch auf und müssen so ihr ganzes Leben mit zu wenig Geld leben und machen Weiterbildung, sind wach, sehen die Notwendigkeit in diesem, so, das, ist das alles jetzt ich bin auch müde, ich komme nicht so richtig auf den Punkt, aber ich wollte jetzt aber ein bisschen Dampf abgeben.
Nein, ja. Du hast total recht. Und auf der anderen Waagschale sitzen Leute, die sich die Existenzängste haben, die Fortbildungen machen, die Akquise machen, die drei Jobs gleichzeitig haben. Weißt du, das ist doch, also hast du perfekt auf den Punkt gebracht.
Vor diesen Leuten, die sich so verhalten, ja, das sind einfach, die haben einfach den hundertprozentigen Respektverlust verdient. So, dass Leute einfach, wenn die irgendwo stehen, dass man so Kopf schüttelt und denkt, was ist denn mit dem los? So müssten die sich dann ganz lange fühlen und nicht irgendwie ehrerbietig irgendwie, wird ihm Platz gemacht. Nee, man, die müssten so denken, hab ich irgendwas im Gesicht? Warum gucken mich alle so komisch an? Das wünsche ich jedem, jeder, die sich regelmäßig oder beharrlich solche Verfehlungen leistet. Und einfach
vielleicht kann Tom uns ja noch heimlich per SMS schreiben, wer es war.
Und 3.000 Euro weniger pro Monat. Das wünsche ich auch. Das wäre so schön. Man sagt, ey, cool, behalt die Position, aber du kannst...
Ey, Johannes, schreib doch darüber mal einen Artikel. Du bist ja voll geil on fire. Warum schreibst du nicht im Toi 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 Magazin der GdBA genau darüber mal einen kleinen Artikel?
Sehr emotional und
ist doch geil, Mann. Tondorf schreibt auch immer emotional. Es ist geil.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich echt gerade denn so, weil ich finde es toll, dass es Leitungsgehälter gibt, aber man muss anerkennen, dass es einfach ein riesen Bouquet an Fähigkeiten umschließt, warum die Leute dieses Geld dann bekommen. Und man einfach sagt, es ist einfach jetzt mein Gehalt und ich muss das nicht tun. Oder ich kann einfach rausgehen bei einem Vorsprechen. Ohne zu sagen, ohne ein Check-in zu machen, ohne zu sagen, was los ist. Traumata hinterlassen bei Leuten. Menschen verletzen, Leute aus dem Stadttheater drängen, wenn man sagt, so möchte ich nie wieder, dass mit mir umgegangen wird.
Darf ich mich da nochmal als Best Practice Beispiel?
Ja, du bist da als Best Practice, ja.
Nee, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe es sogar geschafft, einer Person eine Absage zu schicken, die sich hinterher total dafür bedankt hat, dass das die netteste Absage ist, die sie jemals bekommen hat und überhaupt das tollste Vorstellungsgespräch war.
So muss es, das muss immer, das ist einfach total toll und das muss das Ziel sein. Man kann das nicht immer erreichen, das ist vielleicht auch organisatorisch oder auch die Zeit. Oder man muss sich die Zeit nehmen, weil das ist auch das Geld, was du bekommst. Ne? Es ist einfach, man muss da irgendwie...
Ich habe darin viel mehr Zeit investiert, als der Tag eigentlich zu Stunden zur Verfügung
genau,
hat.
Genau, das ist
nämlich
das Ding.
Ich habe in dieses Fairtrade kostet mehr Zeit.
Ja.
Und Fairtrade hat für mich bedeutet, nachts um 11 noch, damit ich nicht zu viel Abstand zu den Gesprächen habe und weil wir gesagt hatten, wir melden uns schnell noch... für jeden eine individuelle Absage, in der eine sehr individuelle Wertschätzung enthalten ist, zu schreiben.
Ja, das ist auch.
Weil die Menschen, die wir kennenlernen durften, wir dafür dankbar sind und das alles tolle und wertvolle Menschen waren und sind.
Das ist jetzt schon natürlich A++ natürlich. Ich finde, A+ ist auch cool, ne? Oder aber so beim C rumzudümpeln, das ist einfach nicht mehr, das ist einfach zum Kotzen, ne? Also das ist natürlich toll, dass du der, also es ist ja auch dann die, ja, es ist toll, dass du da dir, da, dass das für dich auch so eine selbstverständliche Verpflichtung auch war, ne? Das hat dann niemand von dir verlangt, genau.
Ja.
So.
Ja, genau. Wen hast du denn als nächstes auf unserer Geburtstagsliste? Wir sind 50, Johannes. Ist das nicht unglaublich?
Ja, Wahnsinn. Und ich finde es auch total schön. 50 Folgen. Ich weiß gar nicht, wie... Ja, man verliert die Zeit. Wir machen ja immer sehr lange Pausen. Es könnten wahrscheinlich schon 100 sein. Es war gar keine Kritik. Ich bin sehr froh, dass es erst 50 sind. Es war auch bis zu dem Zeitpunkt auch sehr viel Freude, aber auch immer Arbeit auch, ne? Und 50 ist total toll. Das ist eine große Zahl, 50, muss ich sagen.
Wann haben wir angefangen? Unsere erste Probefolge haben wir in Kassel aufgenommen, on the side from the Faustpreisverleihung, vor 2 Jahren im
November,
Februar.
November?
Ja, ich weiß nicht.
Ich weiß auch gerade nicht.
Wir sind jetzt auch 2 Jahre alt, ne?
Vor Corona. Wir haben vor Corona gestartet. Ja. Das weiß ich, kurz vor Corona. Ich glaube, wir hatten ja schon die Berlinale Folge, die haben wir schon rausgebracht,
stimmt.
Da gab es schon die Pandemie. Ja.
Stimmt, ja.
Okidoki. Wir haben auch schon den Namen erwähnt, auch ein Star.
Protagonist dieses Podcasts.
Ja, muss man sagen. Also, Mats ab, Tim Tondorf.
Hallo, liebe Losende, hier Tim, Regisseur. Und ich plädiere immer dafür, gerade aus der Regieposition sehr offen über das persönliche Scheitern und Losen zu sprechen. Deswegen hier eine wunderbare, für mich und andere leider nicht so wunderbare, aber jetzt gut erzählbare, kurze Loser-Geschichte an einem Haus, an dem ich sehr gerne gearbeitet habe und eigentlich auch, glaube ich, viele SchauspielerInnen gerne mit mir gearbeitet haben. Habe ich eine Produktion gemacht, die zweite Produktion an dem Haus, wo ich dachte, voll cool, die SpielerInnen und so, die verstehen sich auch selber als mündige KünstlerInnen und da kann man so mal eine andere Probenart und Weise exerzieren und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich quasi die Probensituation so geöffnet, in dem Sinne, dass man sagt, wir sind alle so an der Genese beteiligt und so weiter und so fort. Und es ist mir brutal entglitten, tatsächlich, weil ich es nicht dann doch ausreichend irgendwie moderiert habe und plötzlich entstand eine ganz unangenehme Situation während einer Impro-Szene, wo tatsächlich die KollegInnen dann so das gegenseitige Spiel besprochen und dann bewertet und dann sowas haben, was überhaupt nicht die Absicht war. Und ich habe das verpasst, in irgendeiner Weise aufzufangen oder irgendwie zu moderieren. Und plötzlich entstand eine ganz krude Situation von eigentlich sehr guten SchauspielkollegInnen, die sich gegenseitig angefahren haben und die wirklich bis auf tiefe Verletzungen runter sich dann irgendwann anschrien und anfeindeten und so. Und ich saß da und in den ersten 5 Minuten dachte ich noch, boah, voll die spannende Diskussion, das ist richtig mündiges, künstlerisches Probieren. Und nein, es war einfach eine Katastrophe. Es ging dann auch um wirklich so ganz tiefe Dinge, Geschlechtsidentität und so weiter und so fort. Ja, eigentlich total spannend im Bereich Spiel und so weiter und Theater, aber leider von mir völlig blauäugig und unvorbereitet irgendwie losgelassen. Und dann wurde ich nach der Produktion, als die Produktion dann fertig war, der Chefdramaturg am Haus mich zu einem Nachgespräch gebeten und meinte also, dass da jetzt diverse KollegInnen an ihn herangetreten werden und sie würden erstmal nicht mehr mit mir arbeiten wollen, denn sie fühlten sich da wahnsinnig ungeschützt. Und ich bin aus allen Wolken gefallen und dachte, oh Gott, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was ich jemals wollte. Es sollte doch alles schön offen und kollektiv sein. Ja, und Moral der Geschichte, auch solche kollektiven und flach-hierarchischen und partizipativen Arbeitsstrukturen brauchen eine Struktur und ja, es muss auf die individuellen Menschen eingegangen werden. Und man kann sich nicht einfach vorstellen, dass man da Dinge öffnet und loslässt und sich selber schön zurücklehnt als Regie. Und dann läuft das schon irgendwie. Und das war Big Fail auf meiner Seite. Und ich habe viel gelernt und möchte mich bei den Kolleginnen bedanken, dass sie da mit mir durch sind.
Ja, er ist echt ein guter Loser einfach auch für uns. Also,
ja, das stimmt. Tim greift immer sehr ehrlich in die Tasche. Da könnten sich viele eine Scheibe von abschneiden. Vor allem sind die Geschichten auch so, dass man denkt, das ist doch schon 1000 Leuten passiert, nur sie würden es niemals zugeben.
Ja, man sieht auch, dass Tim viel reflektiert und sich, glaube ich, wenig schont in der Aufarbeitung. Also, dass man auch dann so viele so Details und vielleicht vermeintliche banale Episoden eines bewegten Lebens dann auf einmal da ganz wichtig werden, weil da dann was passiert ist, was einem nicht hätte passieren sollen oder so, ne? Nicht.
Ja, er müsste eigentlich viele Fans haben, die RegisseurInnen sind, die sagen, oh, der Tondorf, der spricht's aus, Mann, genau, das kenne ich doch aus meiner Position genauso.
Ja, der weise Loser, der dann immer, oder wo man hinkommt, mir ist dann was passiert, mir ist eine Probe entglitten, das kenne ich, mir ist das und das passiert.
Ja, und es zeugt nur von Verantwortungsbewusstsein, so etwas zu reflektieren, ne?
Das ist ja einfach auch dann, es macht nur strong. Ich glaube, man kann den Beruf ja gar nicht anders ausleben, ne? Weil wie viele würden einfach dann diese offenen Prozesse einfach dann durchpeitschen und einfach noch irgendwie anheizen? Vielleicht und dann noch mehr Schaden. Also Schaden, ich weiß ja nicht, was das für ein Schaden jetzt war, aber man darf ja versuchen und scheitern. Das ist ja auch wichtig für eine Regieposition, weil gerade bei so einer bei einem Aufbau einer Probe, die auch dann ein bisschen freier sein soll, ist das Scheitern ja wirklich implementiert, ne? Und dann ist man ja auch einfach gezwungen oder selbstverantwortlich für die Aufarbeitung, wenn man das Scheitern auch erkannt hat als solches. Und viele geben das Scheitern ja nicht zu. Also es gibt ja ganz viele Regiekolleginnen, die sagen, du siehst, die Probe geht nirgendwo hin, aber es wird nicht zugegeben, dass die Seite gerade keinen Einfall hat oder nicht weiß, was sie tun soll. Und das ist ja dieser ganz, ganz spezielle, ganz unangenehme Sound so auf einer, am besten schon auf einer Bühnenprobe. Mit, wir haben jetzt gleich noch 6 Stunden Beleuchtung. Wir haben noch 20 Minuten.
Ja, ja. Ja, wer sich für solche Geschichten interessiert, der kann sich auch gerne mal die Aussprache anhören. Mit einem unserer besten Cover übrigens, wie ich finde.
Ja, das war ein super Cover.
Wo wir mit Tim eine misslungene Arbeit gemeinsam auseinandergenommen und reflektiert haben, was eine ganz tolle Folge geworden ist.
Ja, total. Also wird auch noch, hat uns doch noch jemand geschrieben.
Ja, wir kriegen nachhaltig immer wieder noch Komplimente für diese Folge, dass das so ein Meilenstein Stein in der Theaterreform.
Auch ja, in der Aufarbeitungsethik.
Wen haben wir denn noch, Johannes?
Jetzt haben wir die letzte. Auch ein Star.
Ach schade, schon die letzte. Ja, ich fand das ganz toll, dass wir so viele Gäste jetzt haben.
Ja, total. Am schönsten wäre es auch, wenn man mal vielleicht irgendwann so eine große Runde macht, live. Stell dir mal vor, irgendwann in Berlin sitzt man zusammen an so einem Tisch und man jetzt macht so man macht so ein größeres Gespräch und so. Das kann ich mir auch toll vorstellen. Ne?
Ja, und dann laden wir alle aus der Branche ein und dann erzählen wir nur so dreckige Losengeschichten.
Ich denke eh, dass man mal überlegen kann, wenn so Corona vorbei ist und dein Baby da ist und ja, wie man überhaupt sowas umsetzen kann, vielleicht auch als so Format zu verkaufen oder anzubieten. So, wir als Losen Lohnt haben eine spezielle Philosophie und würden bei der Veranstaltung, können wir ein Panel anbieten oder eine Moderation oder eine Diskussions- oder irgendwie sowas, wo man bei zugucken kann, wenn wir uns mit Leuten unterhalten oder so. Weil wir andere Fragen stellen, weil wir es auf andere Geschichten abgesehen haben, weil wir andere Schleifen und Klammern setzen, als es so bei anderen Formen des Austauschs ganz oft stattfindet.
Oh wow, du hast das jetzt richtig so mit Panel und so irgendwie im intellektuellen Kontext der Theaterkulturpolitikbranche quasi verortet. Ich hätte da jetzt gesagt, wir mieten uns so ein abgeficktes Hotelzimmer und machen da irgendwie so eine intime Lusenrunde oder man geht in den Tresor oder in eine Disco.
Ach so, ja, auch nicht also schlecht. Ja, stimmt. Ich war jetzt in der Heinrich-Böll-Stiftung.
Genau. In der Heinrich-Böll-Stiftung. Da erzähle ich doch noch mal, wie ich den Furz auf der Bühne gelassen habe. Nee, also ja, kann man, aber auf jeden Fall sollten wir irgendwann mal was live machen, dann bringe ich das Babychen auch mit.
Sehr gut, ja, mit einem Schnurrbartschnuller, ja. So, die letzte, auch gemeinsame Freundin, auch aus einer Folge von uns.
Bühne frei für Anne Aigner.
Ja, ich habe neulich mit jemandem über die grenzenlose Naivität auf der Schauspielschule geredet. Oder wenn man gerade ganz am Anfang vom Berufsleben steht. Und jetzt gerade, wo ich so älter bin und frei arbeite, da wurde mir irgendwie erst bewusst, wie viel Kohle alles kostet. Also ob das jetzt Proberäume sind, wenn es überhaupt welche gibt, oder Workshops oder Bahnfahrten, technisches Equipment, Kostüme. Alles sowas, das kostet so viel Geld und also alles, was man auf der Schauspielschule sozusagen frei zur Verfügung hat oder was einem so gegeben wird. Und ich habe so reflektiert und gedacht, wow, wie ich es damals einfach nicht wertgeschätzt habe, eine eigene Sprechdozentin zu haben, jeden Morgen Bewegungsunterricht nehmen zu können, Yoga für Umme, also mal so die Semesterkosten ausgelassen, ne? Und dass ich zu all diesen Sachen manchmal komplett verkatert, besoffen oder überhaupt nicht gekommen bin. Und das reicht ja eigentlich schon, jetzt wo ich weiß, wie viel Geld alles kostet. Aber die Krönung der Ignoranz und Überheblichkeit von mir als junge Schauspielstudierende war eigentlich folgende Story. Und zwar habe ich in Zürich Schauspiel studiert und parallel eine Produktion am Schauspielhaus gemacht. Und der Unterricht ging aber nebenbei irgendwie weiter. Also ich hatte nebenbei noch einen Grotowski-Workshop in Polen. Mega geil. 4 Wochen lang hardcore durchackern. Grotowski ist körperlich krass anstrengend, aber auch mega geil. Und es war bestimmt sauteuer für die Schule überhaupt diesen 4-wöchigen Kurs zu kaufen, buchen, wie auch immer. Und da ich aber parallel noch mit 4 KollegInnen gespielt habe, mussten wir immer pendeln, einen Monat lang, von Zürich nach Breslau. Und genau, das war teilweise unter der Woche, manchmal am Wochenende. Es war krass anstrengend. Und irgendwann waren wir fünf auf dem Münchner Flughafen und dachten so, ey, wir haben gerade irgendwie gar keinen Bock, nach Breslau zu fliegen, um noch pünktlich zum Bewegungsunterricht zu kommen. Kein Bock, schockt gar nicht. Wir wollen lieber chillen. Und dann waren wir halt so in München und dachten so, ja, easy, wir nehmen einfach den nächsten Flug und verpassen den wir jetzt nehmen sollten, müssen dann nicht am Bewegungsunterricht teilnehmen und können hier noch ein bisschen, keine Ahnung, irgendwas Cooles machen, in München Zeit verbringen, so. Aber Fakt ist, man konnte den Flug nicht einfach umbuchen für kein Geld, sondern die Schule musste 5 neue Flüge ab München nach Breslau für uns buchen. Und ich habe jetzt mal geguckt, wie viel so ein Flug kostet pro Person. Und das sind aktuell 663 Franken, wenn man das spontan machen muss. Also ja, die Schule musste dann leider 5x 663 Franken bezahlen, weil wir noch ein bisschen in München chillen wollten. Aber uns ist dann ziemlich schnell aufgefallen, dass man in München am Flughafen überhaupt nicht eine coole Zeit verbringen kann. Weil das Einzige, was man da macht, ist ja eigentlich warten, bis es weitergeht. Und irgendwann kann man dieses eklige Essen nicht mehr essen. Man kann auch diesen Kaffee nicht mehr trinken. Man kann diese Luft nicht mehr atmen. Man will einfach nur weg. Und ich weiß bis heute nicht, warum wir da nicht früher dran gedacht haben. Aber auf jeden Fall mussten wir dann 6 Stunden da an diesem Flughafen verbringen. Und nach 2 Stunden waren wir irgendwie schon, war die Stimmung einfach komplett im Keller. Einem Kollegen ist dann schlecht geworden. Der war dann sowieso einfach nur im Delirium. Ich war eigentlich total verknallt in einen anderen Kollegen, der auch mit dabei war und der aber nicht in mich. Und ich war die ganze Zeit sowieso in einem komischen Zustand. Und das war schrecklich. Und als wir dann weitergeflogen sind, hat 10 Minuten gedauert und der Kollege, dem die ganze Zeit eh schon schlecht war, ist auf dem Klo verschwunden, hat den ganzen Flug über gekotzt. Und dann sind wir ausgestiegen und halt zu diesem hässlichen Hostel gefahren. Und nächsten Morgen ging es dann weiter mit Grotowski-Unterricht. Also es hat sich wirklich überhaupt nicht gelohnt. Und wenn ich daran denke, denke ich jetzt einfach gerade nur an die Kosten, die hatten wegen uns. Und ich weiß nicht, ob es mir leid tun soll oder ob ich es mega geil finde. Aber auf jeden Fall habe ich die Schule in vollen Zügen ausgenutzt, und ohne dass es mir wirklich bewusst war. Weil es war mir einfach egal, wie viel der Flug kostet. Und es war mir egal, ob sie den neu buchen mussten. Ich fand's, wenn überhaupt, dann sogar geil. Und falls jetzt gerade irgendjemand von der ZHDK zuhört, es tut mir leid, glaube ich.
Ja, vielen Dank, Anne, für diese Assi-Story. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine studierende Machtgeste, oder? Die man hat, wenn man so zwischen den Produktionen und Workshoppen und der Ausquetschung hin und her ist und gar nicht erkennt, wie sie halt ja auch beschrieben hat, dass das voll der Luxus ist, so viel bekommen zu dürfen, aber gleichzeitig natürlich auch so viel geben zu müssen, dass das dann so eine Geste ist, sich seine Power zurückzuholen und mal Nein zu sagen, koste es, was es wolle, auch wenn sich dann alle Beteiligten nicht gut gefühlt haben.
Ja, die ist ja
aber so, ich glaube, ja, ne?
Total. Es kann nur so sein, weil das ist ja so eine unüberlegte Handlung gewesen. Ne? Das muss ja irgendein Impuls gewesen sein von, wir können nicht mehr. Also es ist ja vielleicht auch gar nicht die große Überheblichkeit, sondern einfach der ganz oft überforderte, viel zu lange Kalender und Stundenplan von Schauspielstudierenden. Ja. Also wir hatten auch ein, da werden so tolle Workshops angeboten, aber in einer Taktung, dass du nur noch Scheiße schreien möchtest, ganz oft. Und es gar nicht mehr siehst, wie wertvoll das ist. Ne? Und wir hatten auch einen ganz tollen Komiker, so einen Clown-Lehrer. Und der hätte uns so viel beibringen können. Und ich habe das erste Mal geschwänzt, weil wir waren so überarbeitet. Wenn wir Pause gemacht haben, ist die halbe Klasse auf der Probebühne eingeschlafen und dergleichen, weil wir so weil wir so fertig waren und nicht mehr konnten.
Ja.
Und da denkst du, krass, es ist nur verschwendetes Geld, ne? Wenn du halt einfach die Leute zu viel anbietest und denkst, geil, wir können so viel anbieten, wir haben die Kohle, aber das bringt überhaupt nichts, weil du es gar nicht mehr annehmen kannst, ne?
Ich erinnere mich auch, dass ich einmal in so einem Workshop krank geworden bin und total dankbar war, dass ich krank geworden bin, dass ich mal eine Pause kriege. So.
Genau. Mhm. Ja, es ist, man nimmt es ja eigentlich dann doch schon sehr ernst, aber dann auch manchmal nicht.
Total.
Und, ist ja auch dann blöder Anfang 20-Jähriger. Das ist ja nun wirklich auch keine sehr, da kommt man einfach oft verkatert.
Ja, aber also, ich habe ja jahrelang verkatert geprobt, normale Härte.
Normale Härte.
Ja, klar.
Ja, aber trotzdem auch danke, Anne, für die, das Zugeben der Scheißigkeit von damals. Und,
ja, vielen Dank.
Das ist also auch dann dieser, so 6 Stunden am Flughafen. Warum wart ihr nicht in München? Also,
ja, weil das so scheiße weit draußen ist, der blöde Flughafen. Lernte. Und weil du dich dann nicht in die S-Bahn setzt, um eine Stunde reinzudödeln und dann irgendwo desorientiert am beknackten Rathaus zu stehen, um dann wieder eine Stunde zum Flughafen zu dödeln. Weil das einfach, Flughäfen sind ja Transiträume, kannst du knicken.
6 Stunden am Flughafen, Horror.
Horror.
Ja, kein Ort zum, zum Leben und zum Sein. Also zum Leben, dafür ist er auch nicht eingerichtet, aber zum zu lange Dasein. Ja, ach Mann, das war jetzt die letzte Geschichte.
Fast. Ich habe noch einen Ton mitgebracht. Ich habe noch ein Geräusch mitgebracht. Mats ab.
Ach man, wie schön.
Für die, die nicht wissen, was das sein könnte, das ist der Herzschlag von unserem Baby. Den habe ich gestern das erste Mal gehört. Mein Mann sagt, das hört sich ja an wie Tauben, die Samba tanzen. Und, und ich habe da gelegen, man muss dann so 20 Minuten liegen und die haben schnallen einen halten Kabel an den Bauch, um die Herztöne abzunehmen. Und ich habe dann schön auf dem Handy Präsidentin gespielt und Sachen organisiert und Dinge Korrektur gelesen und währenddessen diesen Herztönen gelauscht und fand das so toll, die hören zu können im Mutterleib. Da wollte ich die einfach mitbringen, weil ich einfach so eine richtige Glückssau bin, weil ich so eine schöne Schwangerschaft habe und ich genieße meine Schwangerschaft in vollen Zügen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich ja wirklich noch 7 Stunden im Zug sitze, nach hierhin und nach dahin und zum Telefonieren auf die Toilette gehe im Zug und wirklich irgendwie feststelle, dass so eine Schwangerschaft und eine Präsidentschaft miteinander echt sehr, sehr gut kombinierbar sind, nachdem die ersten 3 Monate übrigens echt hammerätzend waren. Und deswegen wollte ich zur 50. Folge mal ein ganz besonderes O-Tönchen mitbringen.
Ach schön, das ist wirklich, ja. Das ist ja auch ganz toll, dass man die wirklich hören kann. Man hört sie ja dann, wenn das Baby auch da ist, nicht unbedingt. Ne? Die sind ja auch dann, jetzt ist es doppelt versteckt. Das ist sowieso ein Sound, der versteckt ist und dann jetzt noch versteckt in deinem Bauch.
Ja.
Und dann kann man die so hören, das ist doch toll.
Ja.
Und dann noch mal.
Unser, wir wissen auch leider nicht, was es wird. Unser Babychen trägt seine Nabelschnur als Unterhose. Und unsere Frauenärztin ist sehr ehrgeizig und das hat sie sehr gefuchst, dass sie es nicht herausfinden konnte, was es wird. Und wir denken, das ist halt jetzt schon irgendwie echt lustig, weil es eine gute Überraschung ist und weil wir es halt auch so gerne wissen wollten. Und nie konnte man es sehen. Und das gibt es wohl ganz selten, dass es so hartnäckig versteckt bleibt. Und kann ich nur sagen, es macht uns jetzt schon großen Spaß.
Ja, das freut mich auch, diese Herztöne, aber es geht ja um Vorfreude auch. Ne? Das ist ja auch dann, wenn man so Herztöne hört, also wie schön kann die Vorfreude dann sein, ne? Wenn man dann
diesen
filigranen Herzschlag, das ist ja auch etwas, ganz berührend. Und perfektes Ende für 50 Folgen. Guck mal, du bist schwanger geworden und irgendwann werden wir auch über das Baby sprechen in den Folgen hier.
Ja, richtig. Morgen gehe ich jetzt erstmal zum BR schwanger und werde da versuchen, meine politische Message loszuwerden. Da muss ich mich auch noch drauf vorbereiten. Und da soll es dann in der 51. Folge drum gehen, wenn es wieder heißt, wofür es sich zu losen lohnt.
Ja, also wir hören uns nochmal vor Weihnachten auf jeden Fall, ihr Lieben. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit den ganzen Anekdoten, die uns zugeschickt wurden. Danke nochmal an alle, die uns welche geschickt haben. Ihr seid auch weiterhin aufgerufen, unsere lieben ZuschauerInnen, jetzt vielleicht da auch einen Ehrgeiz oder vielleicht auch die Motivation gefunden zu haben, auch uns trotzdem noch eine Geschichte zu schicken. Das muss nicht nur zur 50. Jubiläumsfolge so sein, das kann immer so sein. Also wir sind immer bereit, eine lusige Geschichte oder eine Anekdote, um die es sich zu erzählen, die ihr erzählen wollt, abzuspielen. Also schickt uns gerne euer Material.
Oder auch lustige Ansagen gerne.
Ach ja,
einfache Handyaufnahmen genügen.
Ansagen sind noch ein bisschen wichtiger.
Also dann, wir wünschen euch bei allem, was ihr tut da draußen, ein ganz, ganz herzliches Toi, Toi, Toi.
Wie heißt der Podcast? Wofür es sich zu losen lohnt? So heißt der Podcast. Wofür es sich zu losen lohnt?
Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
Heute hat es sich natürlich für mich, für uns alle gelohnt zu losen, dass wir jetzt in der 50. Folge auf einen langen Weg zurückblicken konnten und gleichzeitig uns mit einigen an einen Tisch setzen konnten, an einen digitalen oder virtuellen Tisch, um uns unsere lusigen Anekdoten zu erzählen und mit einem Verständnis dahinter, wie lohnenswert es ist, da einfach mal das Visier aufzumachen und sich das richtig ins Gesicht schauen zu lassen und andere mit reinschauen zu lassen, dass hier eine vertrauensvolle Gemeinschaft schon zusammengewachsen ist, die fast wie in so einer bisschen peinlichen Selbsthilfegruppe nach jeder lusigen Anekdote und dafür hat es sich gelohnt zu losen, gemeinsam im Chor sagt und dann ist schon irgendwie gar nicht mehr so schlimm und das finde ich ist eine ganz tolle Entwicklung und dass wir da einfach jetzt auch da als Gemeinschaft das etabliert haben. Davon kann man, glaube ich, jetzt sprechen. Das haben wir uns als Ziel gesetzt und wir sind diesem Ziel 50 Folgen lang treu geblieben. Wir haben kein einziges Mal diese Rubrik geschwänzt. Wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen? Und wir haben uns immer was einfallen lassen und das hat einfach gewirkt.
Toll, das hast du toll gesagt.
Ja, und das ist einfach jetzt unser aller Verdienst, ne? Dass wir jetzt einfach als kleiner Geheimbund einfach immer sagen können, es ist vielleicht auch einfach geil für einen Podcast. Und wenn was vermeintlich Schlechtes passiert ist, wenn man nicht mal das Gefühl haben muss, es ist jetzt nur mir passiert.
Ja, das stimmt, das finde ich auch. Also, dass nicht nur wir das sagen, sondern auch andere sagen, ach, das wäre doch geil für einen Podcast, das spreche ich den kurz aufs Handy drauf.
Ja, genau. Genau. Und das ist doch, dafür hat es sich allemal gelohnt zu losen. Lisa, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
Für das Gleiche, wie was du gesagt hast. Für mich hat es sich gelohnt zu losen, 50 Folgen diese pure Ehrlichkeit darzubieten, um einen Raum zu bieten und jetzt vielleicht ja wirklich dann etablieren zu können, dass alle, wenn sie da draußen wieder irgendeinen Rotz erleben, innerlich sagen können, ach komm, eigentlich geil für einen Podcast.
Ja.
Selbst wenn sie uns die Geschichten nicht schicken, aber innerlich wissen, das wäre doch so eine. Und schon fühlt man es anders aufgehoben.
Ja, ey, das kann so sein. Also ja, total, total richtig. Ja, ist doch geil für einen Podcast. Also, dann tschüssi.
Wofür es sich zu losen lohnt. 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 Wofür es sich, wofür es sich, wofür es sich, wofür es sich, wofür es sich zu losen lohnt. Wofür es sich zu losen lohnt. Wofür es sich zu losen lohnt. Wofür? 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 Wofür ist sich zu losen? Da da da. Ab, ab, ab. Wofür ist sich zu losen lohnt?